Ihr könnt aufschlagen, 1. Korinther 12, das ist ja die Bibelstelle, von der wir aus wir sozusagen loslegen. Im Vers 8 heißt es, dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderkräfte, einem anderen aber Weissagung oder die Prophetengabe. Wollen wir uns heute vornehmen? Prophetie, die Gabe der Prophetie und wie wir sie prüfen können, ist ein Riesenthema. Es gibt so die Geschichte, wo eine Freundin die andere trifft und sagt, hey, du warst doch gestern bei der Wahrsagerin, was hat die denn gesagt? Und die andere antwortet und sagt, ich habe angeklopft, dann hat die gefragt, wer ist es? Und dann bin ich wieder heimgegangen. Prophetie ist aber nicht Wahrsagung. Gott hat eigentlich gar nicht die Absicht, ist gar nicht sein Plan, uns detailliert die Zukunft vorauszusagen, damit wir uns dann vielleicht entscheiden können, was wir wollen, ob wir es tun wollen oder nicht, sondern Gottes Herz ist eigentlich, dass er uns zu sich rufen will und uns dann Schritt für Schritt führen will. Also Gabe der Prophetie hat nichts mit Wahrsagen zu tun. Manchmal ist es vorhersagend, aber auch dann führt Gott uns normalerweise so Schritt für Schritt. Gabe der Prophetie ist eigentlich immer was für den Augenblick, hat immer eine praktische Anwendung für das Hier und Jetzt, für eine konkrete Situation. Die Bibel warnt uns auch ganz klar vor falschen Propheten. Guter Teil der neutestamentlichen Briefe sind auch geschrieben oder beinhalten zumindest Warnungen gegen falsche Lehrer und falsche Propheten, die nicht von Gott inspiriert sind, sondern so ihr eigenes Ding drehen und ihre eigene Sache hier an die Leute bringen. Und die Bibel sagt uns beides. Sagt uns, wir sollen uns ausstrecken nach geistigen Gaben. Und Paulus sagt ganz besonders, dass ihr prophezeit oder prophetisch redet. 1. Thessalonicher 5, Vers 19, da heißt es, den Geist löscht nicht aus oder unterdrückt den Geist nicht, dämpft den Geist nicht. Weissagungen verachtet nicht, steht dort. 1. Korinther 14, Vers 1, wir werden heute so ein bisschen herumsurfen durch die Bibel. Da steht, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt.
Wo steht das?
1. Korinther 14, Vers 1. Im Vers 5 sagt der Apostel Paulus nochmal, ich möchte, dass ihr alle in Sprachen redet, aber noch mehr, dass ihr weissagt. Also eine ganz besonders wichtige Gabe eigentlich. Und ich glaube, der Grund, warum die Gabe so wichtig ist, da habe ich auch eine Stelle dazu, muss ich gerade mal gucken. Ich habe so viele Stellen. Genau, 1. Korinther 14, Vers 3. Da steht, wer weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Also ich glaube, deswegen ist diese Gabe so wichtig, weil sie erbaut und ermahnt und tröstet. Baut den Leib ganz besonders auf. Schauen wir mal. Genau, der Herr ermutigt uns nach dieser Geistesgabe auszustrecken, die dient dem Leib. Im 1. Thessalonicher heißt es aber auch weiter, wenn er über diese prophetische Gabe spricht eigentlich, Weissagung verachtet nicht. Er sagt aber dann auch in dem Kontext weiter, prüft alles und das Gute haltet fest. Deswegen wollen wir heute Abend über beide sprechen. Über die Gabe, prophetisch zu reden, aber auch es zu prüfen. Was ist die Gabe der Weissagung oder Prophetie? Also im Prinzip ist es das Aussprechen von Gottes Wort oder ein Gedanke, der von Gott inspiriert ist, Gottes Botschaft an andere weiterzugeben, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Also Propheten sind, oder prophetisch Begabte, ich werde nachher noch darauf zurückkommen, ich bin mir nicht so sicher, ob es heute noch die Propheten gibt, aber es gibt ganz sicher prophetisch Begabte, und wenn wir den Paulus hier lesen, sagt er, ich wünschte alle, ihr redet alle in Sprachen, aber noch mehr, dass ihr prophezeit. Nicht jeder ist ein Prophet und nicht jeder wird immer prophetisch begabt sein, aber ich glaube, wir können alle die prophetische Gabe dann und wann haben, und wir sollen uns ganz besonders danach aussprechen. Einfach offen, oder ausstrecken, will ich sagen. Einfach offen sein dafür, dass der Heilige Geist, dass Gott uns etwas eingibt, was wir dann weitergeben können. Gottes Reden in eine bestimmte Situation. Vielleicht habt ihr es auch schon erlebt. Wir bezeichnen die Dinge ja nicht immer und sagen, ach, ich habe jetzt gerade ein prophetisches Wort gehabt, aber vielleicht habt ihr das schon erlebt, dass ihr in einer Anbetungszeit wart oder in einem Gespräch und ihr habt so einen ganz starken Gedanken oder Eindruck, manchmal ist es nur ein Wort oder ein Bild oder was, aber wo ihr so ganz stark den Eindruck hattet, okay, das kommt spontan und plötzlich und das soll ich jetzt weitergeben. Und wenn ich es jetzt nicht ausspreche, dann, ach, das muss irgendwie raus. Vielleicht habt ihr das schon erlebt. Jeremia hat es erlebt in Jeremia 20, Vers 9. Da sagt er, will ich nicht mehr an seinen Namen denken und nicht mehr in seinem Namen reden, so ist es in meinem Herzen wie brennendes Feuer eingeschlossen in meinen Gebeinen. Und ich habe mich vergeblich abgemüht, es weiter auszuhalten. Ich kann nicht mehr. Also da ist diese Überführung da auch, diese Gewissheit. Es ist von Gott und Gott möchte, dass ich da jetzt was sage. Und manchmal braucht es einen echten Glaubensschritt, weil das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass ihr da steht und so, ah, ist das jetzt vom Herrn? Und ich kann damit nicht wirklich so viel anfangen und vielleicht blamiere ich mich und du ringst so mit dir selbst. Aber es lässt dich nicht in Ruhe. Du weißt, es muss eigentlich raus. Und auf der anderen Seite, 1. Korinther 14, die Verse 32 und 33, da steht, die Geister der Propheten sind den Propheten untertan, denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Also so ein Wort der Weissagung, es will ausgesprochen werden, aber der prophetisch Begabte, der hat es auch unter seiner Kontrolle, wann er diese Prophetie weitergibt, wann er diesen Eindruck weitergibt. Also wie alle Gnadengaben soll auch die, oder ganz besonders auch die Gabe, prophetisch zu reden, prophetische Eindrücke soll in Ordnung und zur Auferbauung ausgeübt werden, in Frieden. Also ich glaube nicht, dass es so ist, dass, was sind wir in einer anderen Predigt, der Pastor predigt und übt seine Lehrgabe aus und irgendein anderer steht auf und unterbricht ihn und sagt, jetzt habe ich aber ein Wort vom Herrn. Oder mitten in einem Lobpreislied. Oder ein Prophet unterbricht den anderen. Das war die Situation im Korintherbrief, die Paulus korrigiert. Er sagt, nee, wenn ein anderer eine Offenbarung hat, dann soll der Erste schweigen. Und der, also scheinbar ist er vielleicht aufgestanden, hat gehunken, ich habe auch was vom Herrn. Und dann soll der eine schweigen und der andere reden. Nicht alle gleichzeitig die Gabe der Prophetie ist dem Propheten untertan. Also ja, es brennt uns was am Herzen, deswegen wollen wir es auch aussprechen, aber anständig, in Ruhe und in Ordnung. Also ich habe auch schon Treffen erlebt, wo das chaotisch ausgeübt wurde und war dann entsprechend weniger aufbauend und hat weniger dem Leib gedient. Prinzipiell gibt es zwei Arten von prophetischer Rede. Es gibt die vorhersagende Prophetie, wo Gott ein zukünftiges Ereignis voraussagt. Gott ist ja außerhalb von Raum und Zeit und deswegen weiß er, was in einem Jahr, in 10 Jahren, in 100 Jahren passieren wird. Kann das voraussagen. Sehen wir sehr viel davon im Alten Testament. Viele Prophetien über Jesus, den Messias, wird der Sohn Davids heißen, er wird in Bethlehem geboren werden. ganz viele Dinge wird von der Jungfrau geboren werden. Sie werden das, sein Gewand unter sich teilen. Also ganz, ganz viele Details vorhergesagt. Gibt aber auch so historische Prophetien im Alten Testament über den Fall von Tyrus, will ich sagen, über das Kommen von Kyros. Den Fall Jerusalems auch, den Fall Babylons, also ganz viele Vorhersagungen in diese Richtung. Sehen wir vor allem im Alten Testament. Im Neuen Testament sehen wir das nur ganz, ganz selten, eigentlich vorhersagende Prophetie. Also ich konnte mich eigentlich nur an zwei Stellen erinnern, vielleicht drei. Aber der Prophet Agabus in der Apostelgeschichte, der hat zweimal eine vorhersagende Prophetie gemacht. Einmal in der Apostelgeschichte 21, da war es eine persönliche eigentlich für den Apostel Paulus. Genau, er kam, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und sprach: Dies sagt der Heilige Geist, den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Nationen überliefern. Gelehrten debattieren drüber, wie genau die Prophetie war. Manche sagen, es waren ja eigentlich die Römer, die ihn gebunden haben. Und wir haben auch noch drüber reden, die prophetische Gabe im Neuen Testament ist nicht dasselbe wie die prophetische Gabe im Alten Testament. Ist nicht die Heilige Schrift, ja. Nicht so absolut auch. Also wie dem auch sei. Ob die Juden den Paulus jetzt bildlich gebunden haben, weil sie die Römer dazu gedrängt haben eigentlich, oder ob der Agabus einen Eindruck hatte, aber nicht ganz genau. Müssen alles prüfen, ne? Aber auf jeden Fall ein Beispiel für vorhersagende Prophetie. Und dann in der Apostelgeschichte 11, da kamen auch wieder Propheten von Jerusalem nach Antiochia herab. Einer von ihnen mit Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte. Sie trat auch unter Claudius ein. Sie beschlossen aber, dass je nachdem, wie einer der Jünger begütert war, jeder von ihnen zur Hilfeleistung den Brüdern in Judäa etwas senden sollte. Also, da sehen wir schon, konkret in eine Situation reingesprochen. Einmal persönlich für den Paulus oder vielleicht auch für die Jünger, um sie vorzubereiten, dass der Paulus gefangen genommen werden wird. Und einmal wieder ganz konkret, um die Geschwister vor Ort vorzubereiten, den Geschwistern in Judäa zu dienen und zu sammeln und so weiter. Also es ist ein Wort in eine spezifische Situation hinein, in konkrete Umstände, um da lokal, spezifisch etwas zu bewirken, die Leute zu bewegen. Das sind eigentlich die zwei vorhersagenden Prophetien, an die ich denken konnte im Neuen Testament. Der dritte ist vielleicht Buch der Offenbarung, wird auch eine Prophetie genannt und da werden auch zukünftige Ereignisse vorhergesagt. Wie gesagt, vorhersagende Prophetie ist nicht Wahrsagerei, dass Gott den Menschen die Zukunft detailliert voraussagt, vielleicht auch um ihre Neugierde zu stillen, das ist nie Gottes Absicht. Prophetie in dem Sinn ist eigentlich immer weniger zur Information als zur Motivation. Also Gott zeigt ein zukünftiges Ereignis an, um uns darauf vorzubereiten, damit wir jetzt was tun können. Also im Alten Testament die Menschen auf den Messias vorzubereiten, ganz klar. Aber wir sehen das gerade hier im Beispiel von Paulus im Neuen Testament und auch von der Gemeinde, von dieser Hungersnot. Es ging darum, die Menschen vor Ort hier ganz konkret zu motivieren, ja, und zu bewegen.
Paulus hat aber dann auf diese Prophetie hat er ja so reagiert: Das Handwille geschehe. Also es ist egal, ob ich bin halt bereit zu sterben für den Namen des Herrn. Also es ist egal, ob sie ihn jetzt binden oder nicht. Er hat es quasi ja so, ja, er hat es zur Kenntnis genommen, aber er hat dann trotzdem, er ist dahin gegangen. Also da, die wollten ihn ja zurückhalten.
Genau, da werden wir auch noch drüber reden, ja. Wenn so ein prophetisches Wort kommt, inwieweit sollen wir drauf losrennen? Oder das? Ja. Also, oft ist es ja so, dass der Prophet oder andere das Wort vielleicht anders interpretieren oder verstehen als der, den es wirklich betrifft. Ne? Ja. Und die Jünger haben das so interpretiert, Paulus geh nicht, Gott will dich abhalten. Genau. Und offensichtlich hatte der Paulus schon Gewissheit und der Herr hatte ihm schon persönlich gezeigt, du musst nach Jerusalem gehen und der Herr bereitet ihn einfach darauf vor, auf das, was kommen wird. Oder Paulus war ungehorsam, wäre die dritte Variante, aber ja, muss sagen, traue ich mich nicht so einfach zu sagen, der Paulus war ungehorsam. Ja, aber das ist eine interessante Beobachtung. Genau, zukünftige Ereignisse, um uns darauf vorbereiten zu können. Der Zweck ist, uns hier und jetzt zu irgendwas herauszufordern. Immer gepaart mit einer Einstellung, die wir haben sollen, oder einer Aufforderung zum Handeln. Also da kommt eine Hungersnot, es gibt etwas zu tun für euch. Im Alten Testament sehen wir das auch oft im Kontext von Gericht und Aufruhr zur Buße. Dass Gott sagt, wenn ihr nicht umkehrt, dann wird das und das und das passieren. Und er sagt dann später auch immer wieder, okay, wenn er nicht umkehrt, dann wird das und das passieren, was ich schon prophezeit habe. Also Menschen vorzubereiten, auch Menschen auf Jesus vorzubereiten, Hoffnung zu geben.
Dann so, dass es mit ganz großem Erbarmen, mit großer Langmut und hat lange, lange sich angesehen und ja, immer wieder durch die Propheten warnen lassen, irgendwann halt ist mal, es ist mal so weit, dann gibt es halt die Konsequenz, es ist mal so.
Ja.
Weil Gott ja auch nicht gerecht, wenn er alles so dulden würde.
Ja, Gott lässt sich auch nicht verspotten, ja, das steht auch halt mal, in der Bibel.
Trotz aller Langmut, wenn es irgendwann mal ist, ja.
Aber auch da ging es eigentlich nicht primär darum, irgendein Ereignis vorherzusagen. Also Informationen zu geben, ja, Jerusalem wird zerstört werden, sondern es ging eigentlich im Kontext drauf, darum, die Menschen zur Buße aufzurufen. Und später dann, als es passiert ist, oder danach auch den Menschen zu erklären, warum es passiert ist, das ist eingetroffen, was durch den Propheten so und so geredet wurde. Gut, zweite Form von Prophetie, und das ist genauso Prophetie wie das erste. Ich denke, wenn wir das Wort Prophetie hören oder Weissagung, denken wir vor allem zuerst an dieses Vorhersagende. Ein ganz großer Teil der Prophetie, auch im Alten Testament, ist aber die sogenannte didaktische Prophetie oder lehrende Prophetie. Also, hatten wir auch im Neuen Testament schon, ne, diesen Vers, es geht um Zurechtweisung, um Ermahnung, um Ermutigung. Ich spreche ein Wort von Gott, in diesem Sinn, in eine Situation hinein, ein ermutigendes Wort, ein korrigierendes Wort, aber hat jetzt nichts mit Vorhersagung zu tun, sondern Gott spricht einfach in eine Situation. Also zum Beispiel im Alten Testament, Hesekiel 33, Vers 11. Da sagt der Herr, spricht zu ihnen, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gesetzlosen, sondern dass der Gesetzlose von seinen Wegen umkehrt und lebe. Kehrt um von allen euren bösen Wegen, denn warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Also eine Ermahnung, ein Aufruf zur Buße, eine Korrektur. Und die allermeisten Prophetien im Alten Testament haben diesen zurechtweisenden Charakter eigentlich auch. Und deswegen waren die Propheten auch nicht wirklich sehr beliebt. Hat ihnen auch viel gekostet. Manchmal haben Menschen, die prophetisch begabt sind, auch wirklich dann eine Last zu tragen. Jeremia ist ein gutes Beispiel dafür. War nicht einfach. Und deswegen hat er gesagt, ich will es eigentlich alles hinschmeißen, das ist mir zu viel. Und dann, aber es brennt mir so am Herzen, ich kann nicht. Diese Berufung, die er hatte. Didaktische oder lehrende Prophetie ist vor allem die Prophetie, die wir im Neuen Testament sehen. Also wie gesagt, vorhersagende Prophetie nur ganz, ganz wenig eigentlich. Beispiel für eine ermutigende Prophetie auch, Zerubabel, Sacharja 4, Vers 6, das Wort des Herrn an Serubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr, der Herrscher. Also die hier den Tempel wieder aufbauen wollten, und der Herr ermutigt ihn. Das ist eine der wenigen persönlichen Prophetien übrigens im Alten Testament. Es gab noch welche an Baruch, den Diener von Jeremia, an den kann ich denken, Daniel vielleicht, Kyros. Aber sonst die meisten Prophetien im Alten Testament haben eher so Gemeinschaftscharakter, die Propheten sprechen zum Volk oder vielleicht zum König. Im Neuen Testament ist es eher umgekehrt. Wie gesagt, diese Prophezeiung an den Paulus persönlich oder in eine konkrete Gruppe hinein, scheint, dass es eher so in Situationen, wo wir eins zu eins miteinander beten oder Seelsorge oder in kleinen Gruppen, schließt natürlich nicht aus, dass Gott auch mal ein prophetisches Wort für eine große Gruppe gibt, aber im Normalfall ist es eben für eine konkrete Situation, für konkrete Leute, für einen spezifischen Kontext. Jetzt nicht so dieses Wort an die ganze Welt oder so in die Richtung.
Es ist doch mehr, dass dann der Friede der sogenannte Schiedsrichter ist, ja. Weil wenn du jetzt, also das halt wo ausgeübt wird, und das ist vielleicht nicht so in der Art, wie es gehandhabt werden sollte, dann ist immer noch, dass du selber in dir spürst, ob das jetzt von Gott ist, dieses Wort, oder ob das jetzt irgendwie,
genau,
dann kriegst du auch grünes Licht. Also wenn du im Geist Gottes, wenn du das empfängst, dann kann man es auch unterscheiden.
Ja.
Und darum sollte man halt wirklich da auch sehr sorgfältig sein,
ja,
mit diesen Dingen.
Und wir können wachsen in diesen Gaben. Ja. Geistesgaben ist ja nichts Statisches. Wir können besser werden im Hören von Gottes Stimme, in allen unseren Gaben. Je mehr wir sie benutzen, desto besser können wir werden im Ausüben dieser Gaben. Ist auch nichts Schlimmes dran, wenn man sich mal irrt oder so ein Wort nicht, man gibt ein Wort weiter und die Leute sagen, weiß ich nicht. Okay, dann ist das auch eine Erfahrung, das ist ja nichts Schlimmes. Also gerade wenn man es in einer kleinen Gruppe ausübt, wo man sich kennt, wenn du so einen starken Eindruck hast oder ein Wort oder einen Gedanken, dann sprich es aus. Und dann können die anderen ja prüfen, wenn es was Konkretes ist, und sagen, ja, das war für mich, das hat mich angesprochen, oder eben nicht. Und wenn es nicht ist, dann hast du vielleicht gelernt, okay, man lernt ja auch hier durch Trial und Error manchmal. Also ich habe das oft eigentlich, wo ich mich frage, bist das du, Herr? Und entweder Gott bestätigt dann oder er bestätigt halt nicht. Und so lernt man auch zu unterscheiden.
Kann man das auch so in der Gruppe dann auch mal so üben, dass man da vielleicht so sagt, so, ja, sprichst du jetzt einfach, und dann einfach mal so gucken, ob jemand irgendwie was kriegt,
oder? Ja, kann man machen. Haben wir ja letztes Mal zum Beispiel gemacht. Lobpreis ist mal eine Zeit genommen, einfach Gelegenheit zu geben.
Auch, dass das Wort Gottes ist niemals verkehrt, wenn es dann darüber hinausgeht, wenn Dinge reinkommen, wo halt,
genau,
das Wort Gottes ist immer in Ordnung. Man kann nichts falsch machen.
Und ja, und wir dürfen aber auch auf der anderen Seite auch nicht wir wollen uns ausstrecken nach diesen Gaben und es schätzen, freuen uns drüber, wenn Gott es gibt. Auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht den Eindruck haben, Gott hat jetzt nicht zu uns gesprochen, weil wir heute kein prophetisches Wort bekommen haben. Ich meine, da haben wir noch immer sein Wort, ja. Also wäre auch schlecht.
Ja.
Ich glaube, wir wollen es auch nicht pushen. Also wenn jetzt einfach kein starker Eindruck da ist, dann ist einfach keiner da.
Ja.
Also es ist manchmal auch schlecht, wenn Leute dann sozusagen versuchen, im Fleisch zu prophezeien, weil es gerade erwartet wird, und oh nein, es ist so still und niemand hat was, jetzt suche ich krampfhaft nach irgendwas auszusprechen. Oder was noch schlimmer ist, wenn Leute sich profilieren wollen, weil sie geistig dastehen wollen und dann großartige Prophetien von sich geben, aber ist total im Fleisch eigentlich und nicht vom Herrn. Und ja, das ist eher kontraproduktiv. Also der Geist teilt aus, wie er will. Und meine Philosophie ist, wenn der Geist was sagen will, dann wird er was sagen. Und wenn nicht, dann ist auch gut. Dann will er halt jetzt gerade nichts sagen. Dann redet er zu uns durch sein Wort. Da hat er uns auch viel zu sagen. Ich glaube nicht, dass Gott ständig plappert ohne Unterbrechung und wir sozusagen nur die Antenne setzen müssen, dass wir den empfangen können. Wäre furchtbar, oder? Also Leute, die ununterbrochen nur labern, das halte ich so eine halbe Stunde aus und dann...
Da bist du aber gut.
Brauche ich eine Pause. Ne? Ich kenne so Leute, das ist dann schon anstrengend. Okay. Kommen wir wieder zurück hier. Oder wolltest du noch, Bernd, hast du noch was am Herzen gehabt? Wir kommen zur Prüfung dann nachher. Noch Beispiel, Jeremia 29. Das sehen wir, finde ich schön, diese verschiedenen Aspekte von prophetischer Rede. Als erstes Unterweisung. Könnt gerne mitlesen, Jeremia 29, Abvers 4. Das ist eine Stelle, die ihr wahrscheinlich alle schon kennt. So spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, an alle Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel gefangen weggeführt habe. Also nachdem das Volk gezüchtigt worden ist vom Herrn und er sie weggeführt hat aus Jerusalem, aus Israel in die Verbannung nach Babylon, also an die Weggeführten, spricht der Herr. Zur Unterweisung sagt, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte, nehmt Frauen und zeugt Söhne und Töchter und nehmt Frauen für eure Söhne und eure Töchter gebt Männern, damit sie Söhne und Töchter gebären, damit ihr euch dort vermehrt und nicht vermindert. Und sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch gefangen weggeführt habe und betet für sie zum Herrn, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Also im Kontext, der Herr sagt ihnen, es wird 70 jahrelang dauern. Also, pflanzt euch Gärten, esst die Früchte, heiratet und verheiratet und sucht den Frieden in der Stadt, in die Gott euch da verschleppt hat, sozusagen. Also ist zur Unterweisung, Gott sagt, das will ich tun, auch das möchte ich, was ihr tut in dieser Situation. Auch eine Warnung. Denn so spricht der Herr, der Herrscher, der Gott Israels, lasst euch von euren Propheten in eurer Mitte sind und von euren Wahrsagern nicht täuschen und hört nicht auf eure Träume, die ihr euch träumen lasst. Denn Lüge weissagen sie in meinem Namen, ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Also da waren so falsche Propheten bei denen, die gesagt haben, naja, das wird eh bald wieder vorbei sein und Vorhersage, denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen und mein gutes Wort, euch an diesen Ort zurückzubringen, an euch erfüllen. Also wieder Vorhersage, um den Leuten dort, wo sie jetzt sind, Perspektive zu geben und Anweisung, Unterweisung zu geben, wie sie sich verhalten sollen. Und dann zum Schluss diese wunderschöne Stelle, die wir alle kennen, Ermutigung. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Hoffnung, euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft er mich an, geht er hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht er mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt er mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch vertrieben habe, spricht der Herr. Und ich werde euch an den Ort zurückbringen, von dem ich euch gefangen weggeführt habe. Ich finde ein schönes Beispiel, das sind all diese verschiedenen Aspekte von prophetischer Rede vereint. Unterweisung, Warnung, Vorhersage, Ermutigung, all diese Dinge. Manchmal ist es nur eines, ein Aspekt, aber in dem Fall haben wir alles auf einmal. Oft ist es auch einfach Gottes Wort, das er schon offenbart hat, dass er einfach in Erinnerung ruft und eine konkrete Situation anwendet. Also zum Beispiel Jeremia 17, Verse 5 bis 8. Da spricht der Prophet, jetzt wieder zeitlich einen Schritt zurück, zu dem rebellischen Volk. Und er sagt, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün im Jahr der Dürre, ist er unbekümmert und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Woran erinnert euch das? Psalm 1, genau. Also der Prophet nimmt einfach das, was schon offenbart ist, und wendet das auf die konkrete Situation an und sagt, Leute, das ist jetzt dran, in der Situation auf dem Herrn zu vertrauen, seine Lust zu haben, Vertrauen auf den Herrn,
dann kommt seinem Wort. Ein Satz, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Das Herz.
Ja.
Wer kann es ergründen? Der Herr allein.
Genau. Mhm. Oder anderes Beispiel dazu, Apostelgeschichte 2, kennt ihr auch die Stelle, Verse 14 bis 17, das Pfingstereignis. Ja. Pfingsten geschieht, Wind, Feuerzungen, Sprechen in verschiedenen Sprachen und Petrus steht auf und erhebt seine Stimme und redet zu den versammelten Leuten dort, Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, die sei kund und nehmt zu Ohren meine Worte, denn diese sind nicht trunken, wie ihr meint, denn es ist die dritte Stunde des Tages, sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist, und es wird geschehen. In den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geiste ausgießen werde auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, und eure Jünglinge werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Also spricht dieses Wort rein. Das ist das jetzt, was prophezeit ist, das rechte Wort zur rechten Zeit. So ein prophetisches Wort. Weiterer Punkt, Prophetie kann auch oder ist oft Offenbarung, also hat eigentlich immer irgendeinen Offenbarungscharakter. Ob Gott jetzt sagt, okay, das ist jetzt dran für euch oder das möchte ich, dass ihr tut oder das wird passieren. Oder erinnert euch an das Wort, das ist jetzt für die Situation relevant, ist eigentlich immer Offenbarung. In 1. Korinther 14, Vers 30, da sagt der Apostel Paulus, wenn einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so schweige der Erste. Wird der Offenbarung genannt. Eine Funktion von Prophetie ist Überführung. 1. Korinther 14 weiter, Verse 24 und 25. Da geht es im Kontext drum, Sprachenrede, Zungenrede im Vergleich zu prophetischer Rede. Werden wir uns nächstes Mal vornehmen, das Thema. Aber sagt, wenn alle weissagen und irgendein Ungläubiger oder Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt, das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Also auch das ist prophetische Rede, um jemandem sein Herz zu offenbaren. Oder Gott offenbart ihm, ich kenne dein Herz. Ich weiß genau, was da drin ist und was du denkst oder was du tust. Und Offenbarung in dem Sinn. Wieder was sehr Persönliches aber. Nur für die konkrete Person. Manchmal passiert es während der Predigt, wo mir das gar nicht bewusst ist. Das ist vielleicht die häufigste Art, wie ich dieses prophetische Wort erfahre. Vielleicht ist meine stärkste Gabe, die zu lehren, aber manchmal passiert es, dass ich einfach irgendwas erzähle, irgendein Beispiel zum Beispiel, was mir in den Kopf kommt, und ich erzähle irgendeine Situation oder irgendwas, und nachher kommt wer und sagt, woher weißt du das? Du hast total in meine Situation reingesprochen. Und ich sage, ich weiß gar nichts, ich habe mal einfach spontan irgendein Beispiel für diese Wahrheit, über die wir gerade reden, habe ich erfunden, und ich habe selber gar keine Ahnung gehabt, dass Gott mir da in einem gewissen Sinn ein prophetisches Wort auch gegeben hat. Oft sind die Geistesgaben so natürlich, dass es uns gar nicht auffällt. Gott wirkt so übernatürlich, natürlich. Manchmal bringt Offenbarung oder Prophetie Führung, dass Gott einer Gruppe oder einer einzelnen Person sagen will, was jetzt dran ist. Also zum Beispiel Apostelgeschichte 13, Verse 1 und 2. Der Gemeinde in Antiochien, da war die Gemeinde versammelt, die Propheten und die Lehrer. Mehrere von denen waren da, Barnabas und Simeon und Lucius und Manaen und Saulus. Und dann steht er, während sie dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werke aus, zu welchem ich sie berufen habe. Also wieder, sendet sie aus, jetzt ist es dran, zu dem ich sie berufen habe. Also offensichtlich hat der Paulus und der Barnabas schon diese persönliche Berufung verspürt auf ihrem Herzen. Und jetzt kommt nochmal die Bestätigung durch ein prophetisches Wort. Und das ist, wie dieses prophetische Wort sehr oft funktioniert, als Bestätigung von etwas, was der Herr schon dir persönlich aufs Herz gelegt hat oder zu dir gesprochen hat. Genau. Also sie hatten schon was am Herzen und dann sagt der Herr jetzt, okay, jetzt ist die Zeit, loszuziehen. Persönliche Führung, persönliche Zurechtweisung. Und weil wir vorher drüben gesprochen haben auch, ich würde ein prophetisches Wort, das mir jemand gibt, nur als Bestätigung nehmen. Ich würde niemals drauf losrennen, wenn irgendwer kommt und sagt, Gott möchte, dass du das und das tust in deinem Leben oder so in die Richtung, das ist deine Berufung, das will ich, dass du tust. Ich würde nie drauf losrennen. Geh nach Afrika, Jochen. Herr will, dass du dort ein Waisenhaus baust oder so.
Prüfe es in deinem Herzen.
Ja. Also würde ich nie tun. Gott hat meine Telefonnummer. Wenn er mir eine Berufung schenken will, dann wird es in meinem Herzen wachsen und wird er zu mir reden. Und dann, wie gesagt, mir geht es oft so, dass ich mehr unsicher bin und sage, Herr, bist es du? Ich habe sowas am Herzen, ich habe so einen Gedanken. Bist es du, Herr? Ich hatte so vielleicht zwei Situationen in meinem Leben, wo ich einfach absolut sicher war, okay, das spricht jetzt der Herr und ich hatte keinen Zweifel. Meistens ist es eher so, dass ich sage, ja, das war so ziemlich eindeutig. Aber oft geht es mir so, wo ich einfach frage, ja, ich habe was am Herzen, bist es du? Und dann kann so ein Wort als Bestätigung dazukommen. Also zum Beispiel, als ich mich bekehrt habe. Da war ich gerade so am Ende der Schulzeit und wollte dann am liebsten gleich hier in die Mission gehen, irgendeine Jungenschaftsschule machen oder so. Und da hat Gott dann durch Psalm 27 zu mir gesprochen und gesagt, bleib im Land wohnen, sei da treu, hab deine Freude am Herrn, dieser Psalm. Und dann war ich mir nicht ganz sicher, wie soll es weitergehen. Hab dann erstmal Zivildienst gemacht und also Weiterbildung, Berufsentscheidung, was mache ich jetzt so von mich her geschoben ein bisschen. Und dann hatte ich mal gedacht, ja, ich würde schon eigentlich gerne was studieren, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Und dann habe ich so verschiedene Dinge mal angeschaut und war mir nicht so sicher. Und eins, was ich überlegt habe, war Soziologie zu studieren. Weil mich das so interessiert hat, so was ich mal reingeschnuppert, mal in verschiedene Vorlesungen gegangen von verschiedenen Studienrichtungen. Und da hat ein Freund von mir, der auch in der Gemeinschaft war, wo ich damals war, hat er so ins Blaue rein, der hat Architektur studiert und hat sich dann irgendwie mit uns unterhalten und hat er gesagt, ja, irgendjemand sollte Soziologie studieren, das wäre gut, wenn ein Christ das studieren würde. Ne? Und der hat von überhaupt nichts gewusst und also in dem Zusammenhang war es einfach für die anderen, die dabei waren, war es einfach so ein Gespräch. Ja? Aber für mich in der Situation war genau das, was ich überlegt habe, für mich war es eine Bestätigung, dass der Herr mir gesagt hat, okay, ja, das sind nicht nur deine Gedanken und ich habe es als Bestätigung genommen.
Ja, aber du kannst auch an den Früchten prüfen, ob es von Gott gekommen ist oder von uns.
Ja, natürlich, ja, da kommen wir später noch dazu, wie wir prüfen. Oder wenn der Herr mich korrigieren will, dann wird er das immer zuerst in meinem Herzen tun. Wird Überführung da sein durch den Heiligen Geist. Er wohnt in meinem Herzen. Und nur, glaube ich, wenn wir nicht hören wollen oder das wegschieben, widerstehen, dann wird er mich vielleicht doch mal durch wem anderen konfrontieren. So wie David und Nathan, ne, als der Prophet zu ihm kommt. David hat schon gesagt, hey, mein Herz bei mir total vertrocknet wie die Sommergluten, und weil er so rebellisch war. Und also er wusste genau, was Sache ist eigentlich. Und dann kommt der Prophet Nathan nochmal zu ihm und legt wirklich den Finger nochmal auf den Wundenpunkt und sagt, hey David, du bist der Mann, du musst Buße tun. Und dann tut er das auch. Also wenn jemand so ein zurechtweisendes Wort gibt, dann wird es auch wieder das bestätigen, was ich eigentlich schon weiß. Nochmal als zusätzliche Ermutigung. Aber ich würde es auf so einen Eindruck, den wer anderer hat, nicht drauf loslaufen. Ich würde es ernst nehmen. Ich habe so ein Heftel hier hinten in der Bibel. Ich würde mir das aufschreiben, aber erstmal weglegen hier ins Regal und sagen, okay, ja, wenn das was von dir ist, dann bestätigt es weiter. Es gibt ja auch so Graubereiche in der Bibel. Und ich meine, manchmal muss man wirklich unterscheiden. Manchmal gibt es ja Leute, die meinen, sie wissen besser, was für dein Leben richtig ist, als du selbst oder als Gott. Ne? Die spielen so ein bisschen Heiliger Geist. Oft geht es dann auch so ein bisschen in so eine gesetzliche Richtung, dass jemand persönlich eine Glaubensüberzeugung hat, die Gott vielleicht zu ihm persönlich gesprochen hat. Also kein Alkohol zum Beispiel, oder du kannst nicht ins Kino gehen oder nicht ins Schwimmbad gehen, weil hast irgendwie ein Problem damit, ja? Ist ja okay, ist ja legitim. Wenn Gott dir das zeigt, dass du da Probleme kriegst, dann geh nicht hin.
Dann gilt es aber nicht generell, sondern...
Genau. Aber manchmal kommt es auch dann so, dass sie dann sozusagen ein prophetisches Wort in die Gemeinschaft hineinsprechen.
Dann unter Druck zu setzen.
Und sagt, ihr dürft nicht ins Schwimmbad gehen. Daher, so spricht der Herr, ihr Christen dürft nicht ins Schwimmbad gehen. Solche Dinge. Oder manchmal missbrauchen Leute, also gerade auch gesetzliche Leute, prophetisches Reden, um anderen so ihre Überzeugungen aufzudrücken. Oder ihre Meinung vielleicht auch. So spricht der Herr, lass die Finger von der CD. Oder, hey, wenn der Herr schon zu dir gesprochen hat über diese CD, dann nimm es als Bestätigung, dass das nicht heil ist für dich anzuhören. Aber wenn nicht, dann würde ich sagen, kannst du mit gutem Gewissen und mit Frieden das weglegen und einfach ignorieren. Oder manchmal versuchen Leute einfach eine Situation zu manipulieren. Ja, wo wir sind drüber am Beten. Sollen wir hier bleiben? Sollen wir umziehen? Diese Dinge. Und manche Leute haben da schon sehr starke Meinungen. Und ich meine, da wäre die Versuchung da, die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist meine Überzeugung und jetzt präsentiere ich das aber so als das Wort vom Herrn. So spricht der Herr, das und das sollt ihr tun, und ich verpacke meine Überzeugung eigentlich da rein. Also das wäre eine prophetische Rede, das wäre eigentlich aus dem Fleisch motiviert, das ist Manipulation. Ja. Ich meine, ich denke schon, dass der Herr ein prophetisches Wort schenken kann, aber das wird dann anders laufen. Nicht so, dass ich schon so meine vorgefertigte Meinung habe und dann versuche ich die anderen zu manipulieren, so meinen Weg zu gehen. Aber solche Dinge kommen vor, habe ich schon erlebt, auch in christlichen Kreisen. Deswegen muss man das auch prüfen. Also 1. Korinther 14, Vers 3 fasst es schön zusammen. Wer weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung, nicht Verdammnis. Wenn es verdammend ist, gesetzlich verdammend ist, dann kann ich mit Frieden im Herzen wissen, dass das nicht der Heilige Geist ist, sondern wir wissen, wer es ist, der verdammt. Das ist eher der andere. Also Ermahnung oder Ermunterung auch. Das Wort für den Heiligen Geist, Parakletos, Parakletes ist das Wort, ne? Dieses Ermutigung, Ermunterung, Tröstung auch in diesem Sinn. Und diese Geistesgaben sind zur Erbauung der Gemeinde, damit alle was lernen und getröstet werden. Also manchmal gibt Gott einfach so ein Wort, erinnert uns, Gott ist auf dem Thron und spricht so ein Wort hinein und es gibt Trost. Wie funktioniert ein prophetisches Wort? Ja, wie all diese Dinge, sehr subjektiv. Und wir haben darüber gesprochen, es gibt Verschiedenheiten von Wirkungen. Also wird bei jedem ein bisschen anders aussehen, je nach seiner Persönlichkeit und wie er veranlagt ist. Oder ob er mehr grafisch denkt in seinem Denken oder mehr so Audio statt visuell denkt, ob einer mehr so geradlinig denkt oder mehr so der Mindmapping-Typ ist, so denkt, wird das vielleicht auch unterschiedlich aussehen. Wie immer der Herr zu dir spricht, auch sonst, wenn er persönlich zu dir spricht. Prophetisches Wort ist im Normalfall spontan und plötzlich, also nicht was, was aus dir kommt und aus deinen Überlegungen heraus und wo du sowas entwickelst. Ich meine, da ist manchmal auch Weisheit drin. Das steht auch schon in den Sprüchen, dass ein weiser Mensch um Rat fragt, andere und auch menschliche Weisheit, das, oder von Gott gegeben, das ist ja gut. Wenn man es in die Gemeinschaft bringt und sagt, hey, ich bin am drüber beten, was ich studieren soll, denkst du, das passt für mich, du kennst mich, denkst du, das könnte was vom Herrn sein, und das ist auch okay. Aber das ist nicht das Wort der Prophetie, das ist eher so ein spontaner, plötzlicher Eindruck, wo Gott dir ein Wort schenkt vielleicht nur. Ich habe mal gelesen von jemandem, dem hat er eine Zahl gegeben, in so einem persönlichen Seelsorgegespräch, so sagte die Zahl, weiß nicht mehr, 222 was, hatte ich in meinen Gedanken. Und das hat wirklich, das war die Nummer auf der Bürotür von der Person, und die hat damit gerungen, weil es gerade schwierig war am Arbeitsplatz, soll sie da bleiben oder nicht. Und aber der diesen Eindruck hatte, der konnte überhaupt nichts damit anfangen und hatte einfach eine Zahl im Kopf. Und das sind so die Zeiten, wo wir sehr damit ringen, soll ich das aussprechen oder nicht, das ist doch total durchgeknallt. Ja. Und wir müssen es ja nicht sagen, so spricht der Herr, einfach sagen, ich habe gerade die Zahl 222 im Kopf, könnt ihr was damit anfangen oder ist das total abgedreht? Und gerade in diesem Seelsorge-Kontext hat es genau gepasst und die Frage beantwortet von der Person. Also das wäre ein prophetisches Wort. Manchmal ist es eine Bibelstelle, die konkrete Situation, das habe ich schon öfter erlebt, gerade auch in so einer Situation, Seelsorge oder man betet und das ist eine Bibelstelle am Herzen und sprichst das in die Situation rein, ist dann meistens in die Richtung von Ermutigung und da kann man auch kaum was falsch machen. Ich meine, selbst wenn das jetzt nicht vom Herrn war, war es vom Herrn, weil es in seinem Wort steht. Aber eher so dieses Ungeplante, also nicht jetzt, dass ich mich vorher hinsetze und ich suche mir Bibelstellen raus, mache ich auch manchmal, wenn ich in so ein Gespräch gehe, was sagt der Herr dazu, zu dem Thema? Nee, es kommt dir spontan was. Und dann sprichst du das. Manchmal kann es eine Vision sein. Petrus hatte das, also da am Dach lag, nach dem Essen und diese Vision von dem Tuch mit den unreinen Tieren. Wieder um ihn vorzubereiten für eine ganz spezifische Situation. Kommt mit Autorität normalerweise, so dieses brennende Herz. Es ist wirklich so ein starkes, kein flüchtiger Gedanke, sondern wirklich was, das ist jetzt da. Das ist ein starker Eindruck oder ein starkes Bild. Und dann gib es weiter. Prophetie ist normalerweise sehr spezifisch. In eine spezifische Situation rein, meistens prägnant, auf den Punkt. Und es ist klar. Also zumindest für den, für den es ist. Für den ist es klar. Vielleicht für die anderen nicht. 222 sagt mir gar nichts. Aber für die, die daneben sitzt, ist es die Antwort auf ihre Frage. Das ist eine Art und Weise, wie wir es prüfen können auch. Wenn was so total unklar, verschwommen, bla 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 ist, dann Gott kommuniziert klar, wenn er was kommunizieren will. Dann
also ich habe mal für mich so eine Frage gehabt, soll ich mit dem und dem Lehrer das so teilen, ob man das vielleicht gemeinsam irgendwie in der Schule was so einen Hauskreis aufbauen soll. Und dann hat dann bei uns einer im Hauskreis hat ein Bild gehabt, das war irgendwie Fische unter dem Eis, hat sie da gesehen. Also da konnte ich überhaupt nichts drunter vorstellen. Und dann später ist mir gekommen, Moment, also dann konnte ich das dann irgendwie so interpretieren dann. Also ich hatte dann ein bisschen drüber, hatte ich dann so Gott gefragt, was heißt das jetzt und so weiter. Und dann Fische unter dem Eis, also ja, Fische, es kommen noch Fische, ja, Goldfische waren es gewesen, aber Eis war noch da. Das heißt, es ist noch Winterzeit, es ist noch nicht so weit, es wird irgendwann mal später sollte das dann halt, aber jetzt noch nicht. Also da hatte ich das noch nicht direkt so gewusst, da hatte ich dann halt auch davor dann halt beten, so, gebetet dann.
Ja. Es ist ja nicht die Bibel, es ist ja nicht schwarz auf weiß.
Ja.
Klar, also oft ist so ein Eindruck da und dann ist immer noch das menschliche Werkzeug da, der Prophet, der hat einen Gedanken und dann spricht es aber mit eigenen Worten irgendwie aus. Manchmal ist das macht es manchmal unklar oder gerade wenn so ein Bild da ist, da muss man manchmal sagen, okay, lasst uns, ist jemand da, sagt das jemandem was und wenn nicht, dann lasst uns vielleicht noch ein bisschen warten, vielleicht gibt der Herr noch weiter, vielleicht wem anderen, da wirkt man dann als Leib zusammen, vielleicht hat der andere dann die Interpretation vielleicht auch von dem, so wie der, mit der Sprachenrede ja auch, ne? Wo es ja auch heißt, wenn wer in Sprachen redet, laut in der Versammlung, dann betet, dass er es auslegen kann oder wer anderer. Und wenn niemand da ist zum Auslegen, dann ist es nicht dran, weiter in Sprachen zu reden. Also wir sollten es auch nicht so weitergeben, so spricht der Herr. Ich glaube nicht, dass diese prophetische Gabe im Neuen Testament dasselbe ist wie die Propheten im Alten Testament, die wirklich inspiriert waren vom Heiligen Geist, die das Wort Gottes niedergeschrieben haben mit dieser Autorität. Ist auch interessant, ich glaube, dass Parallele zu den Propheten im Alten Testament, im Neuen Testament sind nicht die prophetisch Begabten, sondern die Apostel. Die hat Gott benutzt, die Apostel und Propheten, vielleicht gibt es auch so ein Prophetenamt im Neuen Testament, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich möchte nicht zu dogmatisch sein, da bin ich mir selber noch nicht ganz sicher, wie ich es einordnen soll. Aber wir sind auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten in dem Sinn. Ich glaube, dass das was Besonderes ist. Die Apostel, die haben mit dieser absoluten Autorität das inspirierte Wort Gottes niedergeschrieben. Das ist absolut wahr. In jedem Detail. Ich glaube, das war was Besonderes. Ich glaube, diese Prophetengabe, diese Geistesgabe der Prophetie ist ein Level drunter. Wenn wir prophetische Eindrücke haben, dann werden wir das nicht in ein Buch schreiben und wie die Bibel verteilen und studieren sonntagmorgens. Das ist eher dieses persönliche, subjektive, oft über das, was über die Bibel hinausgeht, ne, wo die Bibel jetzt nicht in dem Sinn hinausgeht, dass es widerspricht, aber Führung in eine Situation hinein, wo die Bibel schlicht und einfach nichts dazu sagt. Also nicht sagen, so spricht der Herr, wie die Propheten gesagt haben. Wenn wir den Maßstab anlegen, müssen wir auch den Maßstab für Propheten anlegen und der war, wenn es nicht eintrifft, dann wurde er gesteinigt. Ne? Also 100% ist dann der Anspruch, den möchte ich persönlich nicht an mich stellen. Lieber sagen, hey, ich habe den Eindruck, dass der Herr sagen will oder ich habe hier einen starken Gedanken am Herzen, ich habe hier einen Eindruck, ein Bild, ich denke, es könnte vom Herrn sein. Nicht immer so perfekt, dass ich es ganz klar hören kann. Und wie gesagt, keine Angst, Fehler zu machen, das macht gar nichts. Wir können wachsen in den Dingen. Aber die anderen hören zu und die prüfen das. Wenn es so eher ein persönliches Wort ist an jemanden oder eine persönliche Zurechtweisung, dann würde ich das auch nicht in der großen Versammlung aussprechen. Dann ist das wirklich ein Wort
an nicht so taktvoll.
Eine persönliche Person. Also es ist nicht so, es ist nicht die Gabe der Verdammnis. Die gibt es nicht in der Bibel. Die übt der Teufel schon aus. Die brauchen wir nicht. Wir brauchen das Gegenteil. Also treten nicht als der Prophet oder als die Prophetin auf. Da würde ich sehr davor warnen. Wie gesagt, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es das überhaupt noch gibt. Epheser 4 heißt es, er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Dieses Wort Prophetie im Neuen Testament hat eigentlich eine sehr weite Bedeutung. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich diese Propheten hier in dem Vers einordnen soll. Ob das einfach so diese prophetisch Begabten waren oder ob es eine eigene Kategorie war, dass es neben den Evangelisten, Pastoren, Lehrern auch diesen Dienst oder dieses Amt des Propheten gab damals mehr oder des Apostels. Hier Epheser 2,20 steht, dass ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist. Und manche glauben, dass es synonym ist, wie es in dem anderen Vers heißt, andere als Hirten und Lehrer, dass es ein Amt ist, Hirte und Lehrer, dass Apostel und Propheten dasselbe ist eigentlich, dass die Apostel die Propheten waren. Andere sehen es als zwei unterschiedliche Ämter in dem Sinn, aber ich persönlich glaube, dass es in diesem Sinn Apostel und auch Propheten heute nicht mehr gibt. Im allgemeinen Sinn, Apostel heißt der Gesandter, vielleicht in dem Sinn prophetisch Begabter, aber ich weiß nicht, ob es Propheten in dem Sinn noch gibt, durch die Gott die Kirche, die Gemeinde gegründet hat und uns die Bibel gegeben hat.
Wie ist das mit Leuten, die Gemeinden gründen?
Ja, würde ich eher als Gemeindegründer. Ich würde mich als Gemeindegründer sehen und nicht als Apostel. Der Apostel der Calvary Chapel Grünstadt. Also dieses enge Wort, Verständnis von Apostel, das waren die, die den Herrn gesehen haben. Wird ja ganz klar gesagt in der Apostelgeschichte, als sie einen neuen gesucht haben. Einer, der von Anfang an mit uns gegangen ist. Und das sind die Apostel im engeren Sinn, die das Wort Gottes geschrieben haben, die Bibel geschrieben haben. Dieser Sinn von Apostel und Prophet, ich glaube nicht, dass es das heute noch gibt. Ich glaube, keiner kann aufstehen und sagen, ich schreibe die Bibel weiter. Aber jeder von uns, glaube ich, kann mal ein prophetisches Wort haben oder einen prophetischen Eindruck und danach sollen wir uns auch ausstrecken. Und das ist gut, wir dürfen uns immer nach den Gaben ausstrecken, die gerade nötig sind. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es diese biblischen Propheten in dem Sinn, also auch auf demselben Level wie die alttestamentlichen Propheten oder die Apostel, heute noch gibt. Also ich kenne zumindest keinen. Ich kenne auch keinen bei uns in der Gemeinde, wo ich sagen würde, der Prophet. Und ich bin mir bei manchen bin ich mir ziemlich sicher, dass sie keine sind, die überzeugt sind, dass sie Propheten sind. Manche gründen so Prophetenschulen und solche Dinge. Ich bin da sehr skeptisch bei diesen Dingen. Der Heilige Geist teilt die Gaben aus, wie er will. Okay, wenn ich eine prophetische Gabe habe, dann kann ich lernen zu wachsen da drin. Aber ob ich in eine Schule gehen kann und lernen kann, ein Prophet zu sein... Es gab es im Alten Testament, ja, aber...
Dann kann man das nicht lernen.
Da bin ich mal so ein bisschen skeptisch. Also, wie gesagt, wenn ich den Anspruch stelle, ich bin der Prophet, dann sind 99% Trefferquote nicht genug, dann muss es 100% sein. Und, weiß nicht, das wäre mir auch viel zu heiß, würde ich ehrlich gesagt sagen. Ich würde mich nie trauen, mich auf dieselbe Stufe zu stellen. Also eine demütige Haltung ist, denke ich, angebracht. Aber wir sollen es auch nicht verachten, sondern es anfachen und es ausstrecken danach.
Ja, wie es heißt, es soll alles in der richtigen Ordnung geschehen, wie es den Korinthern geschrieben hat, Paulus. Gott ist ein Gott der Ordnung und nicht der Unordnung oder des Friedens eben. Dass es halt vielleicht auch missbraucht wird, sowas.
Ja. Und wie gesagt, alttestamentlichen Propheten im Neuen Testament, die Apostel mit dieser Autorität, die haben die Schrift geschrieben, die war unfehlbar. Sonntag hat man es davon, jedes Wort ist inspiriert. Wir wollen nicht dran zweifeln, wenn wir der Schrift zweifeln, dann ist es eigentlich Unglaube, dann ist es eigentlich moralisch falsch. Und das ist Gottes Wort für uns alle, an alle Christen zu allen Zeiten und dem müssen wir glauben und dem müssen wir gehorchen. Absolut. Das ist die eine Sache. Das andere ist die Gabe der prophetischen Rede im Neuen Testament. Das sagt uns Gott, also ganz spezifisch, wir sollen sie prüfen. Wir dürfen skeptisch sein. Das ist was ganz anderes als das Wort Gottes. auf einem anderen Level. Es ist subjektiver, es ist persönlicher, es ist normalerweise lokaler, situationsbezogen. Gedanken, den ich habe, einen starken, den ich mit eigenen Worten ausspreche, aber es ist nicht das Wort Gottes, was ich sage, schwarz auf weiß, ganz sicher nicht. Ist auch ein Unterschied, die Gabe des Lehrens und die Gabe, prophetisch zu reden. Also wenn eine Lehrgabe hat, dann lehrt er das Wort Gottes, legt es aus. Wieder die Auslegung müssen wir wieder prüfen. Wir Menschen sind ja fehlerhaft. Wir sind nicht absolut. Das Wort Gottes, die Bibel in dem Sinn, müssen wir nicht prüfen. Ja, da weiß ich, das ist Gottes Wort absolut, da kann ich mich 100% drauf verlassen. Die Anwendung oder Interpretation, die ein Lehrer hat, das kann ich schon wieder prüfen, wieder mit dem Wort Gottes. Aber das ist, was ein Lehrer tut. Er nimmt das Wort Gottes und wendet es an und studiert es selbst. Das ist auch nichts, was spontan zu mir kommt wie ein prophetisches Wort, sondern was wir studieren und mit dem wir arbeiten. Das ist die Lehrgabe. Gabe der Prophetie ist was Spontaneres. Paulus unterwirft im 1. Korinther 14, mal aufschlagen, 1. Korinther 14, Verse 36 bis 38. Da sagt er, oder ist das Wort Gottes von euch ausgegangen, spricht hier zu diesen Leuten, die prophetisch geredet haben. Darum geht es im Kontext. Ist das Wort Gottes von euch ausgegangen oder ist es zu euch allein gelangt, wenn jemand meint, ein Prophet oder sonst ein Geistbegabter zu sein, so erkenne er, dass das, was ich euch schreibe, ein Gebot des Herrn ist. Da sehen wir schon den qualitativen Unterschied. Das, was ich schreibe hier, das ist das Gebot des Herrn, das hat apostolische Autorität, Gottes Autorität.
Wo steht das?
1. Korinther 14, Vers 37. Wenn aber jemand das nicht erkennt, so wird er auch von Gott nicht erkannt. Also ziemlich hart. Also Paulus unterstellt das prophetische Reden seiner apostolischen Autorität. Unterwirft diese Gabe der Prophetie seiner Autorität. Er steht drüber. Das Wort Gottes, das, was er geschrieben hat, steht drüber über diesen prophetischen Eindrücken. Ich glaube, dass die prophetische Gabe auch unter den Ältesten ist, unter der Gemeindeleitung. Die stehen auch drüber. Im 1. Petrus 5,5 sagt Gott uns Gläubigen, dass wir uns den Ältesten unterwerfen sollen, die Leitung respektieren sollen. Das sagt es nirgendwo von den Propheten. Unterwerft euch den Propheten oder respektiert die Propheten, folgt den Propheten. Nee, prüft die Propheten oder die prophetisch Begabten. Da ist ein Unterschied. Also auch diese prophetische Begabung, diese prophetisch Begabten unterstehen der Gemeindeleitung. Das ist auch wichtig. Das ist eine rote Fahne, wenn jemand als der Prophet da hinkommt und er denkt, er steht über allen anderen und steht schon in der Didache, eine ganz frühe Schrift hier in der Kirchengeschichte, da wird beschrieben, wie man mit diesen, da gab es ja viele Reisende Apostel, wie man mit denen umgehen soll. Und also wenn einer stolz ist und nicht demütig, dann ist es auf jeden Fall eine rote Fahne. Auch interessant, die Ältesten, von denen ist eine Anforderung, die müssen lehrfähig sein. Also fähig sein, das Wort Gottes auszulegen und weiterzugeben. Wird nicht gesagt, dass die Ältesten prophetisch begabt sein müssen, interessanterweise. Gibt es im Timotheusbrief die Stelle, dass Frauen nicht lehren sollen in der Gemeinde, diese Lehrautorität soll wieder bei den Männern sein, aber Frauen dürfen und sind auch eingeladen, wie wir gelesen haben, prophetisch reden. Ich sehe da, da ist ein Unterschied. Heißes Eisen. Aber ich persönlich glaube, dass Gott die Gemeindeleitung in die Hände der Männer legt. Und das sind die, die lehren sollen und lehren, auch die Begabung haben sollen. Also zumindest fähig sein müssen in einem persönlichen Gespräch, nicht, dass jeder Lehrer der ganzen Gemeinde sein muss, in dem Sinn von vorne predigen muss, wie ich das mache. Ich meine, schön, wenn es da mehrere gibt, ist das super. Aber er muss lehrfähig sein. fähig sein, Gottes Wort klar weiterzugeben. Also da gibt es einen Unterschied, denke ich, in der Bibel zwischen, weil manche sagen auch, die sagen, dass diese Offenbarungsgaben nicht mehr für heute sind, sagen, die prophetische Gabe ist schlicht und einfach die Lehrgabe heute. Ich glaube, dass da auch ein Unterschied ist. Dass es diese Gabe des prophetischen Reden wirklich noch gibt. Okay. Oh, ist schon spät. Aber reden wir noch kurz über das Prüfen von Prophetie, okay? Ist das gut? Oder sollen wir es uns aufheben für nächstes Mal?
Das wollen wir auch nochmal. Aber wenn wir noch beten würden füreinander.
Mir ist egal. Also ich habe da noch ein paar Seiten, ich sag mal so 10 Minuten. Ist okay? Ich meine, thematisch gehört es eigentlich besser heute dazu als nächstes Mal. Wie prüfen wir? Praktisch. 1. Korinther 14, die Verse 29 bis 33. Propheten aber lass 2 oder 3 reden und die anderen lass urteilen. Also ich glaube nicht, dass er sagt, nur 2 oder 3 dürfen prophezeien in der Gemeinde, aber spätestens nach 2 oder 3 prophetischen Worten, hey, lass uns mal innehalten und lass es beurteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung wird, so schweige der Erste. Also jemand spricht ein prophetisches Wort aus und die anderen, sprich die Gemeinde, soll das beurteilen. Ich glaube, wird ein bisschen unterschiedlich aussehen. Wenn es in einer Kleingruppe ist, wie hier, würde ich sagen, wer immer einen prophetischen Eindruck hat, sagt es einfach. Und dann können wir auch gemeinsam urteilen. Im Gottesdienst sonntags morgens praktizieren wir es eher so, dass wir sagen, okay, wenn jemand einen Eindruck hat, dann kommt zu mir oder kommt zu uns. Und dann beurteilen wir das erstmal und sagen, ja, okay, gib das weiter oder nee, ich weiß nicht, lass uns lieber noch ein bisschen drüber reden oder drüber beten. Also je größer die Gruppe, desto mehr, Regeln muss man einführen, dass es nicht chaotisch wird. Also die anderen beurteilen, das heißt, sie geben Feedback. Ist auch was oft nicht so gemacht wird und ist eigentlich schade, weil dadurch erstens der prophetisch Begabte kein Feedback bekommt, auch die Ermutigung zu sehen, okay, Gott hat mich da gebraucht und das war wirklich für jemanden, oder auch die Rückmeldung, hey, ich glaube, das war eher nicht wirklich der Herr, dann kannst du deine Gabe da ein bisschen schärfen. Also ich denke, es ist gut, wenn man wirklich austauscht und sagt, ja, okay, das war für mich, das hat mich angesprochen können. Zeugnis, das spricht in meine, ist auch wieder ermutigend, das spricht in meine Situation rein. Wow, super, toll, das ist eine Bestätigung für mich. Oder auch das Feedback zu kriegen, ich glaube nicht. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Oder das verwirrt uns jetzt eher, das ist nicht klar. Es passt nicht mit der Bibel überein. Ist ja auch wichtig, dass man das Feedback bekommt. Also Ausübung von Geistesgaben erfordert Demut und Mut von allen Beteiligten. Also oft fällt uns ja auch dieses Feedback geben eher schwer. Mut auszusprechen, das, was Gott dir aufs Herz legt, aber auch Mut zu korrigieren und dich korrigieren zu lassen. Und alles in Liebe. Man muss niemanden verdammen, weil er mal einen Eindruck hat, der vielleicht nicht so klar war. Okay, lass uns wachsen drin. Aber wenn wir in Liebe und in Demut zusammenkommen, können wir alle gemeinsam wachsen. Wenn man so einen Eindruck hat, mache ich auch öfter so eher so im Persönlichen, dann auch mal nachzufragen, hey, spricht dich das an? Also gerade wenn du so einen Gedanken hast wie 222, ja, wo ich mir denke, das ist total durchgeknallt, Herr, ist das wirklich von dir?
Meine Frau hat mal, wir waren auf Lanzarote, und da hat man ein Hotel dann, sind wir reingekommen und so, und dann hat man das Zimmer 148 bekommen. Ich habe gerade, also meine Frau sagt dann, das ist doch unser Kennenlerntag. Das war für sie, verstehe ich. Das war ja gerade registriert. Ja, das sind so Sachen, wo manche stärker und der andere, der nimmt es aus momentan gar nicht so wahr. Also als Geschenk so jetzt, ja.
Ja, also normalerweise für den, für die das Wort ist, für den ist es klar. Für den Propheten ist es vielleicht nicht klar und für alle anderen, die sagen, ist aber ein komischer Eindruck, aber dann gibt es vielleicht einen, der sagt, ja, hier, das spricht in meine Situation rein, das war für mich. Dann ist eine Bestätigung. Wenn das nicht da ist, dann müssen wir sagen, wissen nicht, lass uns noch mal ein bisschen beten und hören, und wenn was kommt, gut, wenn nicht, dann war es vielleicht eher nicht der Herr. Manchmal kann man das ja auch nicht ganz so hundertprozentig sagen. Klingt es richtig für dich? Klingt es wahr? Ich habe so schnell so 10 Prinzipien, wie wir prophetisches Reden prüfen können. Das erste ist das leichteste, Vorhersage in der Prophetie. Wenn es nicht eintrifft, ist es falsch. Ganz einfach. Wenn Gott was prophezeit, dann wird es eintreffen. Wenn es nicht eintrifft, dann ist es falsch. Genau. Dann warten wir einfach mal und sehen, ob es eintrifft. Zweite ist, selbst wenn es eintrifft, aber der Prophet Abfall von Gott lehrt, sagt die Bibel ganz klar, Alte Testament, dann ist ein falscher Prophet. Also wir müssen nicht nur das Wort prüfen, sondern auch den Propheten selber prüfen. Was für eine Person ist das? Was ist sein Charakter? Was prägt sein Leben? Was sind seine Prioritäten? Ist die Frucht des Geistes sichtbar im Leben dieser Person? Oder ist er selbstsüchtig und habgierig und stolz und will sich selbst in Szene setzen?
Vielleicht in Luxushotels auftritt mit ja. Seiner gewissen Schar von Leuten und dann das ausübt oder so, dann ist vielleicht schon ein bisschen...
Ja, wer steht im Mittelpunkt? Worüber redet er? Ne? Das ist oft ein Zeichen von falschen Propheten, ist, dass sie Geld wollen, schlicht und einfach. Die Leute ausnehmen. Ja, ich prophezei über dir, aber bitte schick mir einen Scheck über so und so viel. Und solche Dinge. Oder der Herr, habt ihr vielleicht auch schon erlebt, wenn ihr in charismatischen Kreisen unterwegs seid, erlebt man immer wieder, wo Leute da sind. Der Herr hat mir gezeigt, es sind 10 Leute da, die über 1000 Euro geben wollen für meinen Dienst. Wo sind die 10 Leute? In der Didache steht drin, wenn ein Prophet einen Tag bleibt, ist es gut. Ich glaube 2 Tage auch noch, aber wenn er länger als 3 Tage bleibt und sagt, kommt, lasst uns essen und lasst uns trinken, dann ist er ein falscher Prophet. Also einer, der so in seine eigene Tasche wirtschaftet oder so seinen eigenen Vorteil haben will. Das ist eine ganz rote Fahne. Das ist ein Zeichen für falsche Propheten. Dann das dritte, unser Maßstab ist Gottes Wort. Ich denke, das ist auch offensichtlich. Alles, was der Bibel widerspricht, ist falsch. Gott wird uns nichts Neues lehren in dem Sinn von Offenbarung über sich selbst oder von dem, was richtig oder falsch ist. Moralische Dinge, das ist ausgeschlossen. Abgeschlossen, wollte ich sagen. Also wenn ein Prophet kommt und sagt, lass uns eine Bank ausrauben, so, dann können wir sagen, du, ich weiß nicht, was du gehört hast, aber das ist nicht der Herr. Das widerspricht ihm. Das heißt, wir müssen die Bibel gut kennen. Sowohl der, der eine prophetische Begabung hat, ich denke, das ist ein Ding, wie wir wachsen können drinnen, Gottes Wort zu kennen, und das zweite auch die, die prüfen. Und mich beunruhigt es, wenn Leute Propheten nachlaufen statt der Bibel nachzulaufen. Also deswegen machen wir das auch nicht, dass wir prophetische Eindrücke aufschreiben und dann Sonntagmorgen studieren und das ist... Nee, wir studieren Gottes Wort. Und das beurteilt die prophetischen Eindrücke und nicht irgendwie umgekehrt. Auch das lebendige Wort Gottes, Jesus natürlich. Wir können fragen, stimmt es mit dem Charakter Jesu überein oder ist es allzu menschlich? Manchmal menschelt ja so ein Wort so richtig. Würde Jesus das sagen, wenn es verdammend ist gerade? Habe ich auch schon erlebt. So, der Herr spricht, ihr seid das Letzte und bla bla bla. Nee. Das ist nicht Jesus, selbst wenn er uns überführt. Wie ist der geistliche Ton dieser Prophetie? Das vierte, der Bernd hat das schon angesprochen, so dieses Zeugnis des Heiligen Geistes in meinem Herzen. Ist der Friede Gottes da? Was sagt er dazu? Habe ich ein Ja dazu? Ist das bestätigt oder widerspricht es dem, was er mir entweder schon offenbart hat, wenn es eine persönliche Prophetie ist, oder habe ich einen Unfrieden? Habe ich so ein ungutes Gefühl? Da spielt dann auch diese Gabe der Geisterunterscheidung rein, die manche haben. Auch in Gemeinschaft, das ist ja wunderschön, dass wir es in Gemeinschaft ausüben. Ist da Übereinstimmung im Herzen derer, die da sind. Wirklich Friede und Zeugnis, ja, das ist vom Herrn. Fünfte ist, passt das Wort in den Kontext meines Lebens oder in den Kontext meiner Gruppe. Also wie gesagt, ein prophetisches Wort ist ein konkretes Wort in eine spezifische Situation. Hat irgendwer von euch von Adrian Blass das Tagebuch eines...
Ich habe davon gehört, ja.
Das, eines, wie heißt das? Tagebuch eines christlichen Chaoten oder so?
Chaoten.
Ja. Da nimmt er so ein bisschen diese charismatische Szene aufs Korn. Und da hat er so eine Szene, die er da beschreibt, wo er den Eindruck hat, dass der Herzog ihm sagt, kauf dir einen Laubfrosch und nenn ihn Kaiser Wilhelm. Und er ringt damit, ist bist das du Herr? Und so. Also das wäre kein prophetisches Wort. Das ist Quatsch. Ne? Ich meine, vielleicht, wenn jemand konkret drüber gebetet hat, ob er sich einen Laubfrosch kaufen soll oder nicht als Haustier, und es kommt so ein Wort, dann ist es vielleicht ein prophetisches Wort. Aber im Normalfall ist es konkret und spezifisch, und wenn es einfach nur irgendwie so ein Blabla ist, wo wir alle sagen, was hast du denn geraucht, dann ist es wahrscheinlich kein Wort. Passt es zu dem, was Gott gerade tut bei uns? Passt es in den Kontext? Passt es zu den anderen Eindrücken an diesem Abend vielleicht auch? Bestätigt es was? Ermutigt es ein Vorhaben, was wir schon auf unserem Herzen haben? Gibt es eine Antwort auf eine Frage, die wir konkret haben? Ist es spezifisch? Also nicht so allgemeines Gelaber. Ich habe mal mit Pritchi, der hatte so eine DVD von seinem Vater, von irgendeinem indischen Prediger. Und der hat dann zu der einfachen indischen Landbevölkerung, die sind da am Boden gesessen, auf einem Hügel da um ihm herum, riesen Menschenmenge, und dann hat er prophezeit. Hat gesagt, nächstes Jahr wird ein Erdbeben sein in Los Angeles. Und das nächste Jahr wird ein schweres Jahr für die Vereinigten Staaten werden. Hey, das ist nicht Prophetie. Das ist Veräppelung von den Leuten. Weil erstens, was hat es mit den einfachen Leuten aus diesem Dorf in Indien zu tun, ob in L.A. ein Erdbeben ist und wie das Jahr für die USA wäre, das hat überhaupt nichts mit ihnen zu tun. Das ermutigt nicht, das schlicht und einfach irrelevant. Und zweitens, es ist offensichtlich, jedes Jahr gibt es Erdbeben in Los Angeles. Und die waren gerade im Irakkrieg damals, also offensichtlich ist es ein schweres Jahr für die USA. Das ist schlicht und einfach Blödsinn. Aber die haben das so präsentiert, schaut mal, was er prophezeit hat, und es ist eingetroffen, und der hat sich da in Szene gesetzt. Oh Mann, das ist eigentlich Verarschung von diesen armen, ungebildeten Leuten dort. Wo ist da die Erbauung? Der Trost, die Ermahnung für die. Das ist Quatsch. Also, der sechste Punkt ist dann vielleicht zu einem zu fragen, ist es konkret? Passt es in die Situation? Das siebter Punkt.
Könnte es sein, dass es heißt, dass der Herr dann sagt, ich kenne euch, ich kenne dich nicht. Wenn einer so in der Art und Weise dann das von sich gibt und meint, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und diese Dinge getan. Ja. Da muss ich ja auch in der Seite prüfen, aber das ist schon gefährlich.
Also ich habe mich überhaupt unwohl gefühlt beim Anschauen dieser DVD, weil es war nicht Jesus im Mittelpunkt von dem Treffen, sondern es ging alles um den Propheten, wie toll der nicht ist und was der nicht da. Letztes Jahr hat er das prophezeit und das ist eingetroffen, und dieses Jahr prophezeit er das, das, und dann wird gesammelt und eieiei. Siebter Punkt ist es klar verständlich, ergibt es Sinn, haben wir auch schon drüber geredet. Also Zungenrede braucht einen Ausleger, das ist nicht verständlich, aber durch prophetische Rede will Gott mit uns kommunizieren, deswegen wird er das klar machen. Ich meine, er ist schlau, er kennt uns, er weiß, wie er zu uns reden kann, dass wir es verstehen. Also ein unverständliches, unzusammenhängendes Gelaber, wo keiner was damit anfangen kann, das ist kein prophetisches Wort. Ich habe schon erlebt, ich komme ja so aus diesen charismatischen Kreisen ursprünglich mehr, aber ich habe schon so Situationen erlebt, wo sogenannte Prophetien mehr Unklarheit gebracht haben als Klarheit und Streit und Entzweiung, und dann streiten sich die Leute drüber, was das prophetische Wort jetzt meint oder nicht, und der sagt, es meint das, und der sagt, es meint das, und Wahrheit ist, es war wahrscheinlich einfach bla 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 und war überhaupt kein prophetisches Wort. Also der, den es betrifft, der wird es verstehen, auch wenn es alle anderen nicht verstehen. Aber da wird dieses Element von Klarheit da sein. Okay, ja, fliegen wir mal ein bisschen was. Achte, haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, was ist die Frucht des prophetischen Wortes? Bringt es Verwirrung? Bringt es Angst? Ist es Verdammen? Bringt es Unfreiheit? Zum gesetzlichen Trip? Ist nicht die Frucht des Geistes. Oder baut es auf? Macht es die Gemeinde gesünder und reifer? Oder zerstört es? Neunte, es hat es Offenbarungscharakter. Also prophetisches Wort ist Offenbarung, es deckt was auf, es macht was konkret. Es kommt jetzt nicht so aus dem eigenen Nachdenken und Nachgrübeln oder eigener menschlicher Beobachtung. Letzter Punkt, ich überfliege jetzt mal, ich mache einfach schneller. Mal letzter Punkt ist, was ist das Ziel der Prophetie? Ist das Ziel Jesus, ihn zu verherrlichen, Gottes Volk zu ermutigen in der Beziehung mit Gott? Korrigiert es vielleicht was, was mich stört in meiner Beziehung mit Gott? Ermutigt es mich, ihm gehorsam zu sein? Führt es mich in Abhängigkeit von Gott? Ermutigt es mich zu einem heiligen Leben oder nicht? Falsche Propheten sagen normalerweise das, was die Leute hören wollen. Oder suchen Anerkennung bei Menschen. Oder Aufmerksamkeit, so wie dieser. Es dreht sich alles um einen Menschen, um den Propheten. Dann, nee. Wenn Jesus im Zentrum steht und es ihn verherrlicht, dann ist es gut. Wahre Propheten werden sich nicht als wichtig ansehen. Haben das auch nie getan in der Bibel, oder? Die hatten immer Leidenschaft für Gott. Dass er verherrlicht wird. Im Alten Testament die Menschen zu ihm zurückzubringen. Denkt an Jeremia, der weinende Prophet, was der für ein Herz hatte für die Menschen und für den Herrn. Johannes der Täufer hat gesagt, das war der letzte Prophet, ne, im Alten Testament, er, Jesus, muss wachsen, ich muss abnehmen. Das ist eine gesunde Haltung. Die Menschen an Jesus bindet. Und vielleicht als letztes Prinzip, Liebestest. 1. Korinther 13 wieder, im ganzen Kontext, wenn ich Prophetien habe, wenn ich in Zungen rede, wenn ich, was weiß ich, alles habe und ich habe nicht die Liebe, dann mache ich nur Lärm. Dann ist es alles nichts wert. Also ein Wort, ein prophetisches Wort, das lieblos weitergegeben wird, ist eher zerstörerisch als aufbauend, selbst wenn es vielleicht wirklich der Eindruck vom Herrn war. Gutes Prinzip ist auch, sich immer zu fragen, warum sage ich das, was ich sage? Warum tue ich das, was ich tue? Was ist die Quelle? Will ich Anerkennung? Bin ich verärgert über die Person und will ihr was reindrücken? Deswegen gebe ich ihr jetzt ein korrigierendes Wort. Oder ich will die Leute manipulieren. Hier das, was ich will. So spricht der Herr. Will ich meine Idee durchbringen oder treibt mich einfach das Brennen für Jesus? Ich will ihn verherrlichen und ehren und Gemeinde aufbauen. Muss man ein paar Prinzipien, die ich gefunden habe, vielleicht fallen euch noch mehr ein. Prüft auch das, was ich gesagt habe heute. Habt ihr noch was am Herzen dazu? Oder ein Erlebniszeugnis noch, wo ihr prophetisches Reden erlebt habt? Sonst lass uns einfach beten. Wir haben uns ziemlich genau an die 10 Minuten gehalten. Vater, ich danke dir für dein Wort und irgendwie wäre ja noch so viel mehr zu besprechen. Es ist so reich, dein Wort. Und ich danke dir, dass du ein guter Gott bist. Ein Gott, der uns Gaben gibt, der uns beschenken will und segnen will über unsere irdischen Fähigkeiten hinaus. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns richtige Ausgewogenheit schenkst, dass du uns auf der einen Seite wirklich einen Hunger schenkst und dass wir uns ausstrecken nach diesen geistigen Gaben, aber mit dem Herz einander zu dienen, um dich zu lieben und dein Leib aufzubauen. Und dass wir es schaffen, in ja, auferbauen und in Liebe und in Ordnung zu tun. Gib uns da die Ausgewogenheit, Herr. Ja. Und lehr uns zu wachsen in diesen Dingen. Wir wollen offen sein. Wir wollen offen sein, dass du uns gebrauchst im Leben von anderen. Segne jetzt jeden Einzelnen, der hier ist und auch alle, die heute nicht da waren. Danke, dass du da bist, Herr.